Middies Overtime, präsentiert vom Wochenkurier.
Die Dynamo-Premiere in Bayreuth waren keine Festspiele. Mit dem 1:1 waren Schwarz-Gelben noch bestens bedient. Auch Trainer Markus Anfang war so selbstkritisch wie noch nie.
Hallo zusammen. Ich glaube, wir haben hier heute eine intensive Partie gesehen. Ich fand, dass Bayreuth in der ersten Halbzeit mit viel Leidenschaft Fußball gespielt hat. Wir gehen 1:0 in Führung. Eigentlich müsstest du denken, dass das Spiel jetzt für uns läuft, mit einer richtig guten Aktion nach vorne, und machen dann das Tor über Manu, guter Ball von Michael. Ja, und dann muss man ehrlicherweise sagen, war Bayreuth in der ersten Halbzeit einfach die bessere Mannschaft. Haben viel Druck ausgeübt, wir haben wahnsinnig viele einfache Fehler gemacht. Es müsste eigentlich Sicherheit bringen, dass du 1:0 führst, hat es aber nicht. Wir haben dementsprechend auch schlecht verteidigt, jeder zweite Ball war bei Bayreuth. Sie haben jetzt immer wieder Torraumszenen kreiert mit Flanken von außen, jetzt nicht klassische hundertprozentige Chancen, auch wenn sie zwei Pfostenschüsse oder Lattenschuss hatten. Einer war eine Standardsituation, Freistoß, einer war aus der Distanz. Ich glaube, das kannst du auch ein bisschen anders verteidigen, aber es waren jetzt nicht so hundertprozentige Chancen, aber schon Strafraumszenen. Und die haben sie dann auch kreiert über viel Leidenschaft, wie ich gesagt habe, und Einsatzwille. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, da waren wir enttäuscht von unserer Mannschaft. Das haben wir den Jungs auch gesagt. Das müssen wir wesentlich besser machen. Das zeigt aber auch, dass noch ein harter Weg ist und noch ein weiter Weg ist, die Mannschaft dahin zu bekommen, dass wir da auch stabiler sind. Ich fand, in der zweiten Halbzeit haben wir das dann wesentlich besser gemacht, und ich glaube, wir können dann auch vielleicht über Ammo oder über Joni oder wo Paul den Ball querlegen kann auf Manu, können wir vielleicht das eine oder andere mehr rausholen, vielleicht auch das eine oder andere Tor noch machen. Haben in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so viel zugelassen, haben das dann wesentlich besser verteidigt, aber insgesamt muss man einfach sagen, wir haben kein gutes Spiel gemacht und haben am Ende mit dem Punkt zumindest geschafft, in die Punkte reinzukommen, aber insgesamt war das heute sicherlich kein gutes Spiel von meiner Mannschaft, und ich denke, das müssen wir auch in Zukunft besser machen.
Dabei ging alles so gut los. Manuel Schäffler traf schon in der 8. Minute zur Gästeführung. Warum bekam er eigentlich einen Vorzug gegenüber Stefan Kutschke? Markus Anfang?
Ja, erstmal, klar, kann man darüber diskutieren. Wir haben uns für Manuel entschieden, dass er von Anfang an spielt. Manu hat auch sein Tor gemacht. Und dann war es halt so, dass es grundsätzlich nicht das Problem auf der 9 war, sondern das Problem halt war, dass wir in die Räume reinkommen, um dann vorne in den Torraum zu kommen. Und Manu ist dann der Spieler, der vielleicht eher noch den Ball in den Fuß bekommt und sich vielleicht mal drehen kann. Hat auch ein, zwei Situationen so gehabt. So haben wir auch die Situation dann kreiert, wo Ammo die 100% oder große Chance hatte, zumindest in der zweiten Halbzeit. Und hinten raus habe ich dann gedacht, vielleicht kommen wir nochmal über den Flügel, weil der Gegner immer tiefer stand und dass wir über eine Flanke kommen. Und deswegen haben wir dann Kutsche reingebracht, dass er vielleicht nochmal im Kopfball sich nochmal durchsetzen kann. Das war so der Gedanke dabei. Aber am Ende muss man auch sagen, sind wir nicht mehr in diese Strafraumsituation reingekommen. Und Kutsche ist natürlich wahnsinnig gefährlich, wenn wir außen oft durchbrechen und viele Flanken reinschlagen. Und das war halt lange in dem Spiel nicht gegeben.
So sah Schäffler sein Tor.
Ja, ich sehe, wie Michael sehr viel Platz hat, versuche nochmal mit einem Sprint in die Tiefe zu reißen. Ich sehe, dass er relativ nah bei mir ist. Der Ball war aber genau so, dass ich einen guten Druck dahinter kriegen konnte. Ich wollte aufs lange Eck schießen, der fällt ihn dann nochmal ungünstig für einen Torwart ab. Aber ich glaube, dass er so auch eine gute Richtung gehabt hätte. Und ist ja egal, wie hier reingeht. Am Ende des Tages sind wir einzeln in Führung gegangen, was uns enorm geholfen hat, glaube ich. Aber müssen wir dann am Ende natürlich auch besser zu Ende spielen.
Doch auch der Torschütze selbst war natürlich nach dem Abpfiff nicht zufrieden.
Ja, nicht gut. Brauchen wir uns nicht belügen. Wir haben uns natürlich mehr erhofft. Bin ehrlich, wir wollten hier gewinnen. Aber so wie wir gespielt haben, haben wir es auch einfach nicht verdient.
Kapitän Tim Knipping war ebenfalls fassungslos.
Also wenn du nach 5 oder 6 Minuten 1:0 führst, besser kannst du auswärts nicht starten. Und dann muss das mit der Qualität, die wir besitzen und dem Anspruch, den wir auch haben, musst du das halt einfach abgeklärt und abgezockt runterspielen. Aber wir haben komplett den Faden verloren in der ersten Halbzeit. Da hat uns Bayreuth wirklich phasenweise an die Wand gespielt. Das geht natürlich überhaupt nicht. Also das müssen wir ganz schnell analysieren. Und daraus müssen wir auf jeden Fall lernen und nächste Woche besser machen.
Claudio Kammerknecht brachte das auf den Punkt. Wer den Ball nicht hat, kann kein Tor schießen.
Ja, wir sind einfach nicht gut ins Spielen gekommen, haben den Ball nicht laufen lassen. So hatte Bayreuth eigentlich die ganze Zeit den Ball fast. Und dann ist natürlich auch klar, dass sie auch ein bisschen Qualität haben und kicken können, dass sie dann Druck machen können.
Ja? Kammerknecht über das 1:1 kurz vorm Pausenpfiff.
Ich bin da mit Abstand letzter Mann, habe den Ball zu Knipping gespielt. Der spielt ihn nach vorne und dann war dann, glaube ich, ein Ballverlust. Dann ging es ruckzuck, haben den Konter gespielt und ich als letzter Mann heb dann quasi noch das Abseits auf. Muss ich mir auch nochmal anschauen, ob ich das hätte besser machen können. Und ja, dann ist natürlich schwierig noch zu verteidigen.
Wie war die Stimmung in der Kabine? Kapitän Knipping?
Ja, was in der Kabine passiert, bleibt in der Kabine. Aber natürlich war da niemand zufrieden, sondern alle waren da enttäuscht und da sind schon einige Worte gefallen.
Der Lucky Punch wäre möglich gewesen. Doch Knipping stellt klar, 3 Punkte hätte Dynamo nicht verdient gehabt.
Nee, hätten wir heute nicht verdient gehabt. Also wenn ich sehe, was Bayreuth in der ersten Halbzeit auch für Chancen hatte, geht das unentschieden am Ende. Ist es, glaube ich, gerecht. Und wir hatten jetzt schon in den letzten Wochen ein paar Spiele, wo wir uns dieses Glück erarbeitet haben, wo wir dann die Spiele auch gezogen haben, weil wir wirklich alles reingeschmissen haben. Wie gesagt, man kann nicht immer ein gutes Spiel machen, aber was machen kann, ist immer alles reinzuwerfen und alles zu geben. Und da hat es heute irgendwie gefehlt und deshalb hatten wir uns den Sieg heute auch nicht verdient.
Schäffler monierte zu Recht. Kein Dresdner gegen Bayreuth an seine Leistungsgrenzen.
Du hast viele 50-50-Bälle, leistungstechnisch von jedem Einzelnen von uns ausbaufähig, nicht an unsere Leistungsgrenzen gekommen, um einfach auch so ein Spiel dann zu gewinnen. Und am Ende hat Bayreuth noch eine Chance, dann hat nochmal der Amo eine Riesenchance am Ende. Und ich glaube, 1-1 mit einem sehr, sehr gebrauchten Tag von uns, so kann man das heute stehen lassen, aber wir müssen natürlich draus lernen.
Trainer Anfang.
Der Gegner hat gerade in der ersten Halbzeit mit wahnsinnig viel Leidenschaft, so wie ich es eben gesagt habe, Fußball gespielt. Und jeder zweite Ball war beim Gegner. Und das gibt dir natürlich dann auch zusätzlich Luft und gibt dir auch das Gefühl, dass du das Spiel vielleicht dann eher auf deine Seite ziehen kannst. Und ich glaube, das meinte er auch damit. Und das war auch in der Halbzeitpause, wo es auch ein bisschen lauter geworden ist, auch in der Ansprache dann Inhalt, dass wir da wesentlich mehr Leidenschaft auch dagegen setzen müssen. Und du wirst in dieser Liga, ist aber auch in der zweiten Liga nicht anders, du wirst grundsätzlich deine Spiele nicht gewinnen, wenn du einfach meinst, du kannst ein bisschen Fußball spielen. Du musst halt dagegenhalten, du musst die Zweikämpfe annehmen, du musst dich durchsetzen. Und das ist gegen jede Mannschaft der Fall. Und das haben wir heute nicht gemacht in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, ohne zu sagen, dass es wirklich richtig gut war. Und ich glaube, Knipser meinte das auch damit und hat sich da wahrscheinlich auch selbst in die Verantwortung noch genommen.
Was kann man mitnehmen aus der Partie, Schäffler?
Nicht viel, sehr viel schief gegangen. Daraus lernen, besser zu machen, mehr an die Leistungsgrenze zu gehen. Und am Ende des Tages geht es hauptsächlich darum, dass wir zusammen erfolgreich sind. Und das einzig Positive heute ist, dass wir das 5. Spiel ungeschlagen sind. Und daraus versuchen wir viel Kraft zu ziehen und nächste Woche dann zu Hause einen Dreier zu holen.
Immerhin, die Aufstiegskonkurrenz hat auch nicht gewonnen. Anfang ist das aber ziemlich egal.
Ich weiß kein einziges Ergebnis, weil es mich auch nicht interessiert. Ich kenne nur mein Ergebnis, alles andere kann ich nicht beeinflussen. Und da bin ich halt, was das Ergebnis betrifft, kannst du auswärts immer wieder, wenn du sagst, du punktest, ist das grundsätzlich nicht verkehrt, ist das grundsätzlich in Ordnung. Wir haben jetzt auch mehrere Spiele hintereinander gepunktet, das ist prinzipiell gut, aber wie wir Fußball gespielt haben, gerade in der ersten Halbzeit, damit bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und die Jungs auch nicht. Und deswegen haben wir das auch nach dem Spiel nochmal im Kreis angesprochen. Und ja, wir haben nur dann Einfluss auf die Tabelle, wenn wir unsere Aufgaben erledigen. Und da haben wir halt noch viel Arbeit vor uns. Und die Jungs wollen das. Es ist nicht so, dass die Jungs das nicht wollen. Wir machen das alle gemeinsam. Ich stehe jetzt nicht hier und schimpfe über die Jungs und sage, die haben das jetzt nicht hinbekommen. Nein, nein, das machen wir schon gemeinsam. Und das wissen sie auch. Und ich denke aber, dass sie auch wissen, dass sie wesentlich besser Fußball spielen können. Und das haben sie heute nicht geschafft.
Ein Punkt ist besser als keiner. Ahmed Aslan will sich damit nicht zufrieden geben.
Ja, natürlich hat man einen Punkt mehr auf dem Konto, aber das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen 3 Punkte holen. Losgelöst von der Tabelle, ist egal, wo wir stehen, müssen wir in solchen Spielen einfach dreifach punkten. Aber wir müssen auch ehrlich sein, so wie wir spielen, so wie wir heute gespielt haben, wird es schwer, einfach 3 Punkte zu holen, weil das einfach nicht gut war.
In einem anderen Duell, Dresden gegen Bayreuth, gab es einen Sieger. Die Eislöwen gewannen ihre Heimpartie in der DEL2 mit 3-0. Rundum zufrieden, Trainer Andreas Brockmann?
Ja, eigentlich im Großen und Ganzen schon. Also ich muss sagen, mit der Spielweise und alles, wir haben sehr, sehr gut gespielt. Wir haben heute, wenn man die Statistik anschaut, ich glaube 28 zu 26 Schüsse für Bayreuth, aber wir haben 10, 12 hundertprozentige Chancen gehabt, wo wir nicht gut dann ausspielen im Final Shot oder so. Wir haben hinten eigentlich wenig Chancen zu lassen, mit Sicherheit Schüsse aufs Tor, aber wenig klare Chancen. Und wir haben eigentlich immer das Spiel sehr gut kontrolliert, haben dann leider gerade am Anfang keine cleveren Strafen genommen. Und so haben wir bei Reut immer wieder ein Spiel gebracht eigentlich. Und so ist das ganze Spiel gelaufen. Aber wie gesagt, die Jungs haben einen sehr guten Job gemacht. Wir haben vergessen, bei Reut ist eine sehr gute Mannschaft auch. Eine sehr gefährliche Mannschaft, muss man immer aufpassen. Und war ein sehr wichtiger Sieg natürlich für uns.
Trotz mehrmaliger Unterzahl kein Gegentor. Das war schon stark. Was auffiel, die Dresdner fackeln diesmal in einigen Situationen nicht lange. Zogen schneller ab als sonst. Brockmann?
Ja klar, es war eine 3-1-Situation, da schießt man eigentlich selten von der Situation. Aber das war die richtige Entscheidung. Und wie du richtig sagst, wir haben mit Sicherheit oft nochmal einen Pass gesucht. Wir haben wirklich sehr gute Scoring-Chances gehabt, Situationen, wo wir nicht gut zu Ende gespielt haben. Wir wollten dann nochmal einen Final Pass, nochmal, dann war nochmal ein Schläger drin, dann haben wir wieder einen Fuß getroffen, dann ist die Scheibe nicht angekommen, ein bisschen ein Ticken einfach zu verspielt gewesen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, wir haben die Scheibe heute auch sehr gut bewegt, wir waren auch läuferisch sehr gut in Bewegung und alles und musste erst gewinnen.
Ein anderes Gesicht zeigten die Eislöwen in Bad Nauheim. Brockmann nach dem 1:4.
Man kann in Nauheim verlieren, aber die Frage ist halt wie. Und wir haben zwei Spiele da, wir sind da hergefahren und ich glaube, das erste Drittel war noch in Ordnung, wenn man für ein Auswärtsspiel, haben wir das eigentlich, waren auf beide Seiten wenig Chancen und alles, aber dann geht es ins zweite Drittel eigentlich und dann kriegst du noch 9 Sekunden vom Bulli weg, wo wir das Bulli gewinnen und du machst einen Turnover und kriegst das 1-0 und dann sind wir total zusammengebrochen. Dann brauchen wir nicht drüber reden, dann hat uns Nauheim an die Wand gespielt und waren läuferisch besser, waren körperlich präsent, war viel, viel besser, haben alle Zweikämpfe gewonnen und alles und dann glaube ich, wir haben in der 45. Minute die erste Torschanze gehabt. Das sagt eigentlich alles und da habe ich gesagt, der Nauheim hat sehr, sehr gut gespielt, aber wir müssen uns selber im Spiegel schauen, müssen sagen, alle haben wir nicht gut gespielt haben heute, dass das eben auch nicht reicht, sonst kriegst du keine Chance, dass du im Nauheim gewinnst. Aber es ist so, wie es ist ein Spiel, haben wir verloren, müssen wir abpacken, am Dienstag geht es weiter, dankeschön.
Einen schwarzen Tag erlebte der HC Florenz in der zweiten Bundesliga. Verlor das Ostderby gegen Eisenacht 22:30. Trainer Ricker Goethe sprach vom schlechtesten Spiel während seiner Zeit in Dresden.
In allen Teilen des Spiels vorne dran gewesen. Das war halt einfach so. Wir haben uns dann am Anfang sicherlich viel liegen lassen. Da gibt der Töpfer gute Bälle, wo man es dann so ein bisschen nervös werden und nicht gut weiterspielen. Aber dann muss man echt sagen, dann in der zweiten Halbzeit stand so, teilweise gehen wir gar nicht mehr richtig aufs Tor. Da haben sie uns echt gut beeindruckt und das, was ich seitdem ich das hier mache, ist das die schlechteste Leistung, die ich hier zu Hause gesehen habe. Das muss man noch fragen, definitiv. So dürfen wir nicht auftreten. Klar, Eisenach gut drauf, gute Saison gespielt, gute Mannschaft zusammen, alles richtig. Aber das so verlieren kann man, aber so dürfen wir nicht verlieren. Das ist Fakt. Kann heute nicht viel dazu sagen. Ich meine, es wird schwierig, ein Handballspiel zu gewinnen, wenn du keine Zweikämpfe gewinnst. Von daher, kurz und schmerzlos, das war heute nichts. Und jetzt geht es daran, sich wieder schnellstmöglich wieder hinzustellen und in Konstanz da aber ganz anders auf die Platte zu treten. Sonst.
Einen Traumstart legte Basketballaufsteiger Dresden Titans in der zweiten Bundesliga Pro A hin. In Schwenningen gab es ein 75:74. Am Sonnabend steigt das erste Heimspiel gegen Bochum. Titans-Geschäftsführer Rico Goldwald im Interview.
Das Feiern beendet noch ein Aufstieg oder feiert er noch?
Nee, die Feierreihe ist schon sehr zeitig zumindest für mich beendet, weil dann der Alltag mich schnell eingeholt hat, Vorbereitung für die neue Saison. Und da konnten wir jetzt nicht irgendwie 2 Monate Partystimmung machen, sondern da war nach Mallorca war die Feierreihe zu Ende und da ging schon die Arbeit los, spätestens da.
Sportlich gab es einen großen Umbruch oder einen mittleren oder wie würden Sie das bezeichnen?
Nee, also großen Umbruch gab es nicht. Wir haben also 6 Spieler, 7 Spieler aus der Vorsaison behalten. Das ist schon selbst mit einem Aufstieg viel Kontinuität. Haben wir auch die letzten Jahre so verpflichtet, dass man, wenn man den Schritt nach oben geht, auch einige Jungs behalten kann. Und die anderen 5, 6 vakanten Positionen haben wir dann adäquat so besetzt, dass wir viel Breite und Tiefe im Kader haben. Genau.
Ist das Thema Transfers abgeschlossen oder Zugänge oder ist das beendet? Gibt es wie im Fußball ein Transferfenster, was offen ist, oder ist das in der Sportart und in der Klasse anders?
Also wir haben jetzt nochmal gewechselt. Wir haben den Saquon Jamison nach Hause geschickt. War ja und dieses ganz erfüllt worden ist, was wir uns erwartet hatten. Und haben jetzt aber mit dem Aaron Menzines einen 2,21 großen Innenspieler dafür noch geholt. Also dieselbe Position gewechselt, aber ist ein trotz der Größe sehr flexibler, dynamischer Spieler. Und ich glaube, das ist jetzt das letzte finale Puzzlestein, was für den Kader gefehlt hat. Und damit ist erstmal die Kaderplanung an sich abgeschlossen. Dann muss man aber schauen, wir haben bis zum 15.02. ist unser Transferfenster offen. Man weiß ja nie, ob sich jemand verletzt. Ne? Aber aktuell ist es jetzt nicht der Fall, dass wir nochmal Spieler verpflichten.
Amerikaner sind wie in allen Basketballmannschaften die großen Stützen und Säulen, oder ist das bei euch anders?
Nee, sehe ich so nicht. Amerikaner sind wichtige Spieler, ja. Aber auf der anderen Seite sind Amerikaner schon, sagen wir mal, die preiswerteren Spieler. Ne? Weil es da einfach eine größere Fülle gibt an Spielern, die halt aus Amerika rüberkommen. Teurer sind dagegen die deutschen Spieler. Und Spieler mit oder deutsche Spieler mit Qualität sind noch so umso teurer. Und wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht die preiswertesten, aber dafür auch nicht die schlechtesten. Genau. Aber nee, das ist so pauschal zu sagen, dass die Amerikaner die Spieler sind, die Liga ausmachen. Ja, das ist so ein bisschen, gibt schon ein paar Ausnahmeathleten. Das ist dann aber, oder sind die jüngeren Spieler, die dann einen Schritt in der zweiten Liga gehen, um dann in der ersten Liga zu sein oder ins europäische Ausland zu wechseln. Nö. Also wir haben auch gute deutsche Spieler wie den Lucien Schmicale, den haben wir aus Itzehoe verpflichtet, oder den Lukas Zerner vom FC Bayern, zweite Mannschaft. Der ist halt so ein Perspektivprojekt, ne? Also der hat einen 2-Jahres-Vertrag. So, dass wir den dann ganz behutsam aufbauen.
Wie ist das Verhältnis Vollprofis, Halbprofis, Amateure, Studenten? Gibt es da, kann man das in Zahlen ausdrücken?
Ja, die vergangenen Jahre war es so, dass wir, sagen wir mal, 80% schon Studenten hatten. Und halt die Importspieler waren die Vollprofis. Das hat sich ein bisschen gewandelt natürlich, weil mit der Pro A muss man ein bisschen also noch mehr Professionalität einziehen lassen. Aber zum Beispiel Georg Vogtmann studiert auch noch. Das heißt, die Bestandsspieler der letzten Jahre, die also auch hier bewusst sich für die Kombination Studium und Spitzensport entschieden haben, die schickt man nie nach Hause, sondern hat man auch eine soziale Verantwortung. Die werden jetzt also, oder die meisten sind im dritten oder im letzten Studienjahr, schreiben ihre Bachelorarbeit jetzt im Sommersemester, nächstes Jahr dann oder im Wintersemester, je nachdem, wie weit die schon sind. Und die restlichen Spieler, bis auf Lukas Zerner, der ist also auch ein Werkstudent, aber die anderen Jungs sind voll Profis.
Das heißt also, ihr habt auch euren Etat deutlich erhöhen müssen von auf?
Naja, Zahlen sage ich jetzt nicht, aber wir haben unseren Etat erhöhen müssen und auch wollen, weil das halt die nächste Konsequenz ist. Mit dem Etat, den wir jetzt in der vergangenen Saison hatten, kann man sicherlich auch Pro A spielen, aber das ist dann schon ein Tanz auf der Rasierklinge. Mhm. Und ist ja nicht nur so, dass das Ganze im Personalkasten geht. Ne? Also wir haben jetzt, ist eine 18er Liga, man hat 17 Heimspiele, 17 Auswärtsspiele. Da ist Dresden so ein bisschen aktuell geografisch gesehen durch die, sagen wir mal, anderen Bundesligisten so ein bisschen Standortsnachteil.
Also das habt ihr halt die weitesten Auswärtsformen?
Ja.
Komplett.
Also wir können sagen, dass wir 80% der Spiele müssen wir eigentlich einen Tag eher anreisen mit Übernachtung. Das macht natürlich was, da geht also auch Budget für weg. Und ich meine, die anderen, jetzt die Clubs in NRW oder in Norddeutschland, die fahren halt 2,5-3 Stunden zum Auswärtsspiel, ne? Wir fahren halt 6,5 bis 7 Stunden zum Auswärtsspiel. Hm. Das ist dann schon auch eine andere Vorbereitung.
Gab es einen großen Sponsorzuwachs aufgrund des Aufstiegs? Gab es da spürbar Resonanz auf dem Sektor, außer in der Öffentlichkeit?
Wir haben neue Partner dazugewonnen, ja. Und wir haben aber auch viele Partner, die den Weg ganz bewusst mit uns mitgegangen sind und auch deutlich erhöht haben, sodass man das gemeinsam stemmt. Und das ist auch eine schöne Entwicklung, ne? Dass man dass die Partner diesen Weg einfach mitgehen, ne? Und das auf breite Schultern getragen wird. Aber die Akquise ist noch nicht abgeschlossen. Also ist wie immer im Sport. Je mehr man hat, umso besser kann man sich vorprofessionalisieren.
Genau. Gibt es einen Hauptsponsor? Oder gibt es mehrere Großsponsoren? Oder wer ist der Großsponsor? Oder?
Also es gibt mehrere Hauptsponsoren wie die Sachsenenergie. Die steht uns da treu zur Seite. Die Ostsächsische Sparkasse, die Wohnungsgenossenschaft GWG, die WG Aufbau, der Arbeitskreis der Wohnungsgenossenschaften, die Ventura-Gruppe ist da mit drin, Feldschlösschen, Infineon ist neu dazugekommen, das ist aber noch nicht in die Presse schreiben. Die haben also neu dazugeholt, einen neuen Autopartner werden wir präsentieren, aller Voraussicht nach. Also es ist schon gute Zuwächse. Ja. Mhm.
Gibt es in Sachen Halle was Neues? Nee, Morgan Arena bleibt wie nach wie vor, oder?
Morgan Arena ist, wie es ist, genau. Mhm. Also da gibt es nur die Neuerung, dass wir auf Parkett spielen. Das war jetzt so eine Baustelle. Da waren 21 kaputte Module jetzt, nachdem wir das vor 16 Wochen mal Probe gebaut haben oder Probe gelegt haben. Das ist jetzt letzte Woche Montag, nee, die Woche Montag gekommen. Die reparierten Module bauen wir jetzt nächste Woche auf. Standkurbenanlagen muss man neue beschaffen, weil die eigentlich vorgesehenen waren leider nicht mehr in dem Zustand, dass man hätte damit spielen können. Zumindest was die Zulassung vom TÜV angeht. Ja, sonst das Thema Halle ist aktuell ja gerade in den Medien zu lesen. Dass ja da so ein bisschen die Förderantragssachen mit der energetischen Sanierung ein bisschen ins Stocken geraten sind. Mhm. Muss man jetzt abwarten, es wäre schade drum, weil es gibt ja doch zwei, sagen wir mal, leistungssportorientierte Vereine mit dem DSC und uns, die da auch gute Werbebotschafter für die Landeshauptstadt sind. Auf der anderen Seite ist die Halle auch für den breiten Sport mit da, ne? Und das ist halt, ohne da jetzt rumzujammern, ist halt kein Dauerzustand, dass es reinregnet oder zumindest ist die Halle 22 Jahre alt. Da reicht es halt nicht nur aus, dass man irgendwie die Farbe mal irgendwie neu an die Wand schmeißt und vielleicht mal noch zwei, drei Lichtschalter wechselt, sondern da muss man halt schon ein bisschen was machen. Und wenn man möchte, dass Spitzenleistungssport in Dresden die nächsten Jahre, Jahrzehnte gesichert ist, dann muss man halt auch versuchen, die Bestandsobjekte zu sanieren.
Also Ballsportarena ist noch kein Thema?
Das wird ein Thema, wenn die Morgan Arena saniert wird. Und selbst wenn, muss man überlegen, es ist eine private Halle, was macht das kostentechnisch? Ne? Ein privater Betreiber, Hallenbetreiber ruft unter Umständen andere, sagen wir mal, Mietsätze auf als eine kommunale Halle. Obwohl die jetzt auch nie verschenkt wird, das muss man auch dazu sagen. Auf der anderen Seite ist jetzt seit diesem Sommer klar, dass man auf dem Glasboden auch spielen kann. Das haben also die zweite Liga und erste Liga verabschiedet. Das ist jetzt kein Problem mehr in dem Sinne, das wäre okay. Aber in Summe fasst die Halle auch nur 2.800, 3.000 Zuschauer, also in Anführungsstriche. Und deswegen, also solange wir die Morgan Arena jetzt nicht vollkriegen, die auch 3.000 fasst, muss ich jetzt in die Ballsportarena wechseln. Mhm. Und selbst, was wir hoffen, wenn das weiter anhält, dieser positive Trend und immer mehr Fans Dresdner Umfeld sich für Basketball in Dresden begeistern, dann ist die eine wie auch die andere Halle zu klein. Also von daher muss man sich da auch Gedanken machen, was es für andere Optionen gibt.
Sagst du es gerade, Zuschauer waren letztens über 1000 im Schnitt. Was habt ihr jetzt für Hoffnung, wie der Schnitt aussehen wird?
Na, wir hatten letzte Saison einen Schnitt von 1100 knapp, genau. Da waren aber auch drei Corona-Spiele dabei, wo keine Zuschauer zugelassen waren. Zum Finale waren 2300 Zuschauer da mit 80% Bezahlkartenanteil, was sehr gut ist. Also wenn wir uns auf 1600 einpegeln, glaube ich, können wir alle sehr zufrieden sein. Jetzt konnte man ja verfolgen, wie ist Dynamo Dresden gestartet. Die haben also auch nicht so den Zulauf, wie sie sich das, glaube ich, erwartet hatten. DSC spielt noch nicht, HCL Florenz sind, glaube ich, auch nicht so ganz zufrieden mit der Zuschauerresonanz, die aktuell vorherrscht. Auch wenn es letzte Mal jetzt, glaube ich, 1200, 1300 Leute da waren, geht es auch in die richtige Richtung. So, und was haben wir noch? Gut, Eishockey war jetzt, glaube ich, auch nicht zuletzt so viel da. Also man merkt schon, dass das aktuelle Themen sagen wir mal, die ganze Energiekrise auch die Dresdner beschäftigt, logischerweise. Deswegen war es uns halt wichtig, dass wir auf der einen Seite klar die Preise anpassen müssen, weil wir jetzt die letzten 6 Jahre preisstabil waren. Auf der anderen Seite aber auch für diejenigen, welchen, was ja irgendwie alle machen müssen, auch mit den Fängen rechnen, dass mir für die auch eine Möglichkeit bietet. Ne? Deswegen gibt es halt ein preisstabiles Ticket, was also nicht erhöht worden ist. Muss man da ein bisschen vielleicht Abstriche machen bei der Platzauswahl. Aber wer jetzt sagt, okay, nee, ich möchte einen guten Platz haben, der bezahlt auch nur 3 Euro mehr. Von daher sind das moderate Erhöhungen. Und ich denke, damit sind wir aber auch im Zuge der steigenden Kosten, die wir auch haben mit dem Spielbetrieb und Aufwand, den wir umsetzen müssen, konnten wir was Adäquates auch anbieten für unsere Fans, dass man sich das weiter auch leisten kann.
Was ist das sportliche Wunschziel, außer nicht abzusteigen? Gibt es einen Tabellenplatz oder?
Nö, nee. Es gibt ganz klar mindestens einen Platz über den Strich stehen. Das ist das Hauptziel und das so früh wie möglich realisieren. Das ist das einzige Ziel und alles, was darüber hinauskommt, ist Zubrot.